Babys und Terrier seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Terrier, drum wären wir um den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Ob der Schönste oder der Fetzte.
So, und schon wieder eine Pause bei Jeder Verscht. Und es ist relativ tragisch, weil ich selbst gerade in den letzten Wochen immer wieder Menschen über den Weg laufe, wo ich das Gefühl habe, oh, das wäre aber mal wieder jemand. Und ja, vielleicht muss ich mich mehr zwingen, aber ich hoffe, die treuen Hörer bleiben trotzdem dabei. Und noch immer gibt's in Neuwied genügend Menschen, die das Potenzial haben, hier den Podcast zu bereichern. Und das soll so auch weitergehen. Und ich freue mich aber heute ganz besonders, dass ein Kontakt funktioniert hat. Es ist, glaube ich, schon ein paar Wochen her, als wir uns zuerst über den Weg gelaufen sind. Und als ich dann darauf hingewiesen wurde, mit wem ich es denn da zu tun habe und was du tust, ja Mensch, wie konntest du das denn bisher verpasst haben? Denn heute spreche ich mit Sabine Parker von Aesthetos. Ich habe es mir über anderthalb Minuten merken können und sogar, glaube ich, richtig ausgesprochen. Und was es mit Aesthetos auf sich hat, vielleicht kannst du das gleich zur Introduktion mal dem werten Hörer in wenigen Worten und Sätzen erklären.
Ja, sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen, Rainer, hier im Beratungs-Coaching-Kostüm, Fundusraum, multifunktionalen Raum der Aesthetos Akademie. Also wir sind eine Bildungsakademie. Aesthetos kommt aus dem Griechischen, mit allen Sinnen wahrnehmen, heißt das übersetzt. Und das haben wir damals gesucht, wie wir gegründet haben 2014. Also einen Namen, der das ausdrückt, was Theater und Theaterpädagogik in seiner Komplexität und tollen Wirkmacht darstellt, am besten darstellt und beschreibt. Und so kamen wir auf Aesthetos.
Mhm. Und ja, jetzt vielleicht noch mal kurz, also du hast es angerissen, aber was macht ihr konkret?
Also wir bilden aus TheaterpädagogInnen und Lehrkräfte für das Fach Darstellendes Spiel, was ja Fachunterrichtsfach ist in rheinland-pfälzischen Schulen. Mhm. Das gibt es auch in anderen Bundesländern, heißt da nur anders. Manchmal heißt es auch Darstellendes Spiel, manchmal heißt es Literatur und Kunst und so weiter. Und das machen wir zum einen, da sind wir auch anerkannt durch das Ministerium, dass wir die Lehrkräfte da qualifizieren dürfen. Und wir sind anerkannt durch den Bundesverband Theaterpädagogik. Also wir vergeben Zertifikate, die anerkannt sind, und zwar bundesweit. Das heißt, wenn man bei uns etwas macht, kann man das an jedem anderen Institut oder an einer Hochschule, die auch diese Weiterbildungen anbietet, entsprechend weitermachen, umsetzen, komplettieren. Mhm. Weil dieser Theaterpädagoge, die Theaterpädagogin, ist ein Abschluss, der in zwei Stufen erfolgt quasi. Es gibt eine Grundlagenbildung. Das ist für Menschen, die sich mit Theater auf den Weg machen möchten. Ja. Also entweder Theater als Methode in dem eigenen Beruf verorten oder eben Theater machen möchten, also inszenieren möchten, Regie führen möchten. Und die Aufbauweiterbildung ist etwas für Menschen, die die Theaterpädagogik zu ihrem Beruf machen möchten. Das ist also wirklich ein auch zertifizierter und geschützter Titel, der Theaterpädagoge, die Theaterpädagogin Butt. Und das Ganze allumfassend, ich zitiere da auch gerne einen Kollegen, der immer von dem Schwarzgurt der Theaterpädagogik sprach, also wenn man beide Weiterbildungen absolviert hat. Und das ist in Inhalt und Umfang mit einem Bachelor vergleichbar.
Okay, also das ist deutlich mehr als das, was ich so im ersten Moment vermutet hätte, als ich, immerhin ist mir das Schild an der Straße schon aufgefallen. Das ist ja hier in der Friedrichstraße untergebracht, in dieser alten Zinzendorf-Schule, ein Gebäude, was einen ja beinahe erschlägt, wenn man davor steht. Also es ist halt in diesem schwarzen Tuffstein, das hat wenig Leichtigkeit, und es ist, wenn man reinkommt, ist es schon ganz verblüffend, da verschwindet das relativ schnell, also die Wände sind sehr freundlich gestrichen, ist auch alles sehr modern, und darin seid ihr untergebracht. Wie kommt es dazu? Also es gibt hier ja insgesamt ist hier eben Food Akademie, Ausbildung im Lebensmittelbereich, und Es ist dann noch eine andere Vermietung hier drin, die aber auch relativ dicht an dem anderen Thema dran ist. Mhm. Und Theaterpädagogik ist ja jetzt nicht das Allernaheliegendste, was hier noch reinpasst. Wie kommt's dazu?
Also ist auch Food in dem Sinne, Brain Food.
Okay, und, ja.
Wir kamen 2014, also ein großes Glück. Die damalige VHS-Leiterin, die Frau Golinski, hat uns hat uns einen Hinweis gegeben, da gibt es tolle Räume. Mhm. Und so haben wir hier Kontakt aufgenommen, haben uns den Probenraum angeschaut, der wirklich großartig ist. Also 170 Quadratmeter, Holzboden, hohe Decken wie das gesamte Haus hier, also wovon du gerade auch sprachst. Mhm. Leichtigkeit ist hier wirklich auch zu leben. Mhm. Es ist toll, hier zu arbeiten und jeder fühlt sich wohl. Wir haben in diesem wunderschönen Raum viele Fenster, wir haben einen Flügel und das ist einmal dieser Probenraum. Und da sind wir dann mit dem ersten Jahrgang eingezogen und haben dann 2 Jahre später noch hier oben den Büroraum und eben den Raum, wo wir heute sitzen, diesen Kostüm- und Fundusraum, der aber auch für Beratung und Coaching dient, hinzugenommen.
Okay, das heißt, die Sachen waren einfach verfügbar, es hat irgendwo gepasst und ihr könnt jetzt froh sein, wenn die Food Akademie nicht zu erfolgreich ist, dass sie irgendwann sagt, so, wir brauchen den Platz jetzt selbst. Jetzt ist ja, also ich sag mal, eine Schauspielschule, ganz allgemein, das ist etwas, was relativ klar und plausibel ist und wo der Weg dorthin, sei es als Ausbilder, sei es als Auszubildende, relativ naheliegend sein kann. Also ja, jemand, der professionell im Bereich Theater, Film tätig sein möchte, der wird irgendwann nach einer Schauspielschule suchen. Jetzt ist das hier ja relativ dicht da dran, aber es ist ja nicht exakt das. Und das finde ich interessant. Wie war denn dein persönlicher Weg dahin?
Ich habe immer schon gerne Theater gespielt. Mhm. Also habe angefangen, in der Jugendarbeit auch Theater zu spielen mit 12. Wollte dann natürlich auch Schauspielerin werden.
Ja. Damals hier in Neuwied, oder?
In Neuwied. Neuwied, genau. Also ich bin aus Feldkirchen gebürtig, aus dem Stadtteil Feldkirchen. Bin hier am Rhein-Wied-Gymnasium zur Schule gegangen. Habe dann später hier auch Haus gebaut, Baum gepflanzt, Kinder bekommen und bin eigentlich nie aus Neuwied weg, nur für das Studium und dann natürlich auch im Rahmen des Berufs, weil ich ja noch als Personalentwicklerin auch in Konzernen arbeite. Also ich bin auch viel in Hotels unterwegs und deshalb ist es für mich in Neuwied nach wie vor sehr schön, weil dieses kleinstädtische, das hat ja auch etwas, was einem eine Geborgenheit gibt. Ich mag auch die großen Städte mit ihren Kulturangeboten, bin aber immer wieder froh, dann auch nach Hause zu kommen und diese Ruhe auch zu haben. Also das genieße ich schon sehr.
Und also erste Theatererfahrungen dann tatsächlich am Rhein-Wied-Gymnasium? Oder?
Tatsächlich nicht. Da gab es noch keine Theatergruppe. Das wäre großartig gewesen. Zur damaligen Zeit gab es das noch nicht. Dieser Wunsch, Schauspielerin zu werden, der war allerdings da. Und nachdem dann meine Eltern meinten, ja, brotlose Kunst und doch etwas schwierig, schau doch mal, ist mein Berufswunsch.
Brotlose Kunst, Brad Pitt, so,
ja, natürlich.
George Clooney.
Bei mir war es damals noch nicht gegeben, groß zu denken, heute geht das schon besser. Und ich bin dann ein bisschen abgewandert zum Thema Schreiben. Ich hätte dann gerne auch geschrieben. Und dann war das etwas, ja, und dann die Literatur und das Lesen und die Bücher. Also das war so mein Zuhause. Und da ist mein Werdegang tatsächlich erstmal in den Buchhandel gegangen. Also ich habe mich als Buchhändlerin ausbilden lassen. Da könnte ich jetzt große Namen nennen, die alle im Buchhandel angefangen haben.
Ja.
Viele haben das getan. Bücher sind etwas Wunderbares und werden auch immer da sein, trotz der Digitalität. Davon bin ich überzeugt.
Es werden ja zumindest mehr Umsätze damit erzielt als je zuvor.
Ja, es ist toll. Und man sieht es ja auch an meinem Büro. Du warst ja eben drin. Also auch da ganz, ganz viel Buch. Oder was auch wieder hier schön ist für die Studierenden hier an der Akademie, die natürlich auch es lieben, sich die Bücher anzuschauen, mitzunehmen und damit zu arbeiten. Und dann deine Frage, wie kam es dann wieder zum Theater? Ich habe dann Theaterpädagogik in Neuss, diese Weiterbildung selbst durchlaufen, die Grundlagenbildung, die Aufbauweiterbildung, habe parallel dazu ein Studium gemacht in Holland, Kulturpädagogik an der Hochschule von Arnhem in Nimwegen und habe das Ganze dann verknüpft, also Projektarbeit gemacht über viele, viele Jahre, Theater, Kulturprojekte, Projektleitungen, zum Beispiel die damaligen Kulturbotschafter Mittelrheintal ausgebildet. Das war auch ein ganz wunderbares Projekt, wo es auch ganz viel um Vernetzung ging und Kinder eben mit Kultur begegnen zu lassen. Und da haben wir natürlich auch ganz viel mit Theater gemacht. Und das war so ein bisschen aber der Werdegang.
Vielleicht trotzdem nochmal der Schritt zurück. Also so dieser Gedanke, ja, Schauspiel würde mich interessieren, reizt mich sehr. Und dann über die Literatur der Schritt zur Pädagogik, weil die hatte bis dahin ja noch gar nicht so wirklich eine Rolle gespielt. Also so, weil wie gesagt, ich kenne das selbst, als ich mich mal beruflich in irgendeine Richtung bewegen wollte, da war für mich relativ klar, vielleicht lag es daran, dass ich damals hier in der Scala als Filmvorführer gearbeitet habe, dass das irgendwas mit Film zu tun haben soll. Und wenn man das tut, ich glaube, den meisten geht es dann so, dass man das Gefühl hat, ja gut, also wenn es jetzt nicht die Schauspielerei ist, dann gibt es eigentlich nur einen Beruf, dann möchte man Regisseur oder Regisseurin werden. Dass das aber eben nur einer von vielen Möglichkeiten ist, das merkt man dann erst, wenn man so ein bisschen reinguckt. Und ich war immer, als ich in diesem Bereich gearbeitet habe, eher derjenige, der geguckt hat, wie lassen sich Sachen mit beschränkten Mitteln tatsächlich irgendwie halbwegs so umsetzen. Und ja, die Qualität der Kreativen ist meistens die Unmögliches zu fordern, und in diesem Spannungsfeld findet man sich dann irgendwann. Und von daher war, als ich dann in diesem Beruf drin war, relativ schnell klar, okay, das eine ist dann zumindest zu den damaligen Rahmenbedingungen nicht die Qualität, die ich habe. Und ja, deswegen jetzt nochmal, also so sozusagen, na, Schauspiel ist was für mich und jetzt wir Buchhändler ist ja alles wunderbar, aber jetzt will ich es wissen und jetzt gehe ich auf die Schauspielschule und dann ab nach Hollywood. Und da ist ja der Schritt zu sagen, nee, ich mache Theaterpädagogik, ist ja schon ein bisschen was anderes und was gar nicht so naheliegend ist. Wo kam das her?
Weil natürlich auch viele gar nicht wissen, was für ein Potenzial die Theaterpädagogik in sich trägt. Also zum Beispiel die Grundlagenbildung, die wir ausbilden, das ist, da lernt man Schauspiel. Und im Aufbau lernt man Regie führen. Und die Pädagogik, das ist ja die Frage, wurde tatsächlich, also zwischen der Buchhändlerin, die ich ja nie ganz ablege, das ist ja immer Teil von mir, und der Pädagogin ist die Erziehung von zwei Söhnen. Und ich habe während dieser Erziehungsarbeit, ich war also auch einige Jahre zu Hause und habe den Fokus wirklich darauf gesetzt, auf meine wunderbaren Söhne. Und ich habe gemerkt, das macht mir Spaß. Und das kannst du irgendwie. Und ich habe deshalb auch angefangen, in der Theaterpädagogik mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Also das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Im Hochbegabtenverein Rheinland-Pfalz habe ich viele Jahre Theater gemacht. Das hat mich so glücklich gemacht. Die Kinder, aber auch in diesem Kulturprojekt, Kinder einfach, die bis dato noch keine Verbindung hatten zum Theater. Auch das, also wirklich niederschwellig und für alle und mit allen Theater zu machen, was das einem gibt. Und deshalb dieses Anfangen mit den Kindern und Jugendlichen, die wunderbarsten Dinge zu entwickeln, große Stücke auf die Bühne zu bringen, selbst auch zu entwickeln mit den Kindern, also immer ganz beteiligend zu arbeiten, das ist etwas, was ganz, ganz Tolles.
Okay. So,
da kommt das her.
Und dann also aus diesen Erfahrungen raus das Gefühl bekommen, das möchte ich gern professionalisieren, da möchte ich mit arbeiten, damit möchte ich dann möglicherweise auch mal Geld verdienen und das nicht nur so rein im ehrenamtlichen Umfeld machen. Ich springe jetzt mal ein kleines Stück zurück, weil es da vorhin zumindest einen potenziellen Berührungspunkt gegeben hat. Du sagtest, In der Zeit gab es für dich keine Möglichkeit, dort am RWG-Theater zu spielen. Mhm. Jetzt ohne völlig indiskret zu sein, wie lange bist du denn auf das Rhein-Wied-Gymnasium gegangen?
Ich habe 1984 mit meiner Ausbildung als Buchhändlerin angefangen. Und zu diesem Zeitpunkt gab es am Rhein-Wied-Gymnasium, was jetzt Kunst und Kultur anging, tatsächlich, das war damals nicht so. Es gab eine, wo ich dabei war, das war ganz toll, ist bei der Schülerzeitung. Mhm. Da habe ich mitgeschrieben. Also das war so, am Anfang gab es die Xantippe, Xantippe hieß die Schülerzeitung. Und da habe ich so auch dieses Schreiben für mich entdeckt. Also ja. Deshalb kann ich das schon sagen, heute leben die ja auch darstellendes Spiel sehr stark, diese Schule. Aber damals gab es das eben noch nicht.
Jetzt muss ich leider dich Lügen strafen. Also zum einen...
Oh wei, das gab es schon, ich habe es nicht mitbekommen. Das wird ja immer schlimmer.
Zum einen ist es tatsächlich so, dass... wir uns dann möglicherweise doch deutlich länger kennen, als wir glauben. Denn tatsächlich habe auch ich bei der Xantippe und dann später sogar noch ein bisschen beim Hexengeflüster mitgewirkt.
Ja, am Anfang habe ich da auch mal mit... Nein, wirklich?
Ja, tatsächlich.
Der Friedhelm Tobi?
Ja, sicher.
Ja. Bei dem war ich mal zu Hause. Der hat doch hier unten gewohnt. Da haben wir eine Redaktionssitzung gehabt in der Fahrstraße.
Dann kennen wir uns offensichtlich schon sehr lange. Ja.
Nein.
Ja. Aber das wollen wir jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit vertiefen. Ich habe tatsächlich seinerzeit, und also wir haben da immer sehr neidisch rüber zum Werner-Heisenberg-Gymnasium geschaut, wo sehr intensiv in diese Richtung gearbeitet wurde und wo es damals wirklich ganz tolle Sachen gab. Und vielleicht ja anders als so wie du das jetzt schilderst, scheint das ja inzwischen doch deutlich institutionalisiert zu sein. Damals war das ja immer eine Eigeninitiative. Das waren Arbeitsgemeinschaften, wo sich die Leute in der Freizeit getroffen haben. Und ja, der ein oder andere wird sicherlich mit den Namen was verknüpfen. Christian Ehlers und Nikolaus Werner, die
natürlich
waren damals eben sehr, sehr,
ja,
sehr intensiv engagiert. Und was mich sehr freut, ist, dass ich völlig überraschend meine Beziehung dorthin, weil ich eben auch auf der anderen Schule war, war jetzt nicht, hatte nicht diese Intensität, aber nichtsdestotrotz, ich habe das wahrgenommen, ich hatte einige Freunde dort. Und es hat mich riesig gefreut, dass ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren Nikolaus Werner zweimal getroffen habe, der tatsächlich auch dieser Stadt immer noch so ein bisschen verbunden ist und hin und wieder hier was macht. Und zuletzt in dem Zusammenhang, wo wir uns dann über den Weg gelaufen sind, nämlich bei der Vernissage des neuen Kunstvereins Mittelrhein, da war er auch mal wieder zugange mit langem Barte.
Und Nikolaus Werner hat, und da schließt sich jetzt der Kreis, in der Lebens hier in dem Supermarkt,
ja,
auf dem Campus der Food Akademie, der jetzt neu gebaut ist, aber in dem alten Supermarkt noch, eine Ausstellung gehabt. Mhm. Das ist auch schon einige Jahre her, also in diesen Supermarktregalen.
Ja. Gut, jetzt bin ich etwas abgewichen, aber das gehört bei mir dazu, das bleibt nicht aus. Um das zu Ende zu bringen, ich habe dann tatsächlich, und das muss eigentlich so ungefähr die Zeit gewesen sein, in der du da auch zugange warst, unter der Leitung von Dr. Ingeborg Frank dort auf in der alten Aula tatsächlich mal auf der Bühne gestanden und habe das sehr genossen. Das hat viel Freude gemacht. Ich habe es im Grunde auch lange Zeit vermisst und das wird aber jetzt wirklich nicht Thema, aber ich hatte kürzlich eine Gelegenheit, tatsächlich mal wieder, nicht wirklich auf einer Bühne, weil das Junge Schlosstheater so gebaut ist, dass die Bühne ja unten ist, also nicht oben auf der Bühne, sondern unten auf der Bühne zu stehen. Und habe gedacht, Mensch, da hast du aber in den letzten 30, 35 Jahren was versäumt. Es ist einfach toll. Aber jetzt zurück zu dir.
Das interessiert mich jetzt.
Na gut.
Ja, was hast du gemacht?
Es war so, ich habe am Samstagnachmittag klingelte mein Telefon zuerst und da war der KD Boden dran, der hier auch schon im Podcast dabei war, als der macht ja unter anderem die Führungen auf dem alten Friedhof. Und der hat aber dann gleich wieder aufgelegt. Und noch bevor ich dann zurückrufen konnte, rief eine fremde Nummer an. Und das war der Gerd Finkemeier hier von der Kleinkunstbühne Neuwied und hat mir eine etwas missliche Lage geschildert. Nämlich für den Abend war eine gemischte Aufführung von verschiedenen Kleinkünstlern geplant. Und einer, der mit auftreten sollte, der hätte das auch moderieren sollen, der hatte dann aber eine Grippe bekommen. Und alle, die das sonst gekonnt hätten, waren auch krank und angeschlagen. Und ja, dann gab es wohl irgendwie die Empfehlung, so, der macht zumindest einen Podcast und es scheint etwas zwei Sätze hintereinander zu bekommen. Und ja, dann wurde ich halt so gegen 4 gefragt, ob ich denn abends um 7:30 dort die Moderation machen möchte. Und dann habe ich gesagt, das ist ja optimal, weil da hast du gar nicht viel Zeit, dir irgendwie über Lampenfieber Gedanken zu machen. Und das hat dann auch alles ganz wunderbar funktioniert. Und ja, hat mir Freude gemacht. Von daher, wer weiß, was sich hier aus dem heutigen Termin noch ergibt. Vielleicht kommt dann für mich noch eine dritte Karriere in Frage. Und das finde ich jetzt andererseits, um dann doch auch wieder ein bisschen zu dir überzuleiten, auch so schön zu sehen, denn daraus lässt sich ja jetzt schließen, du bist diesen Weg hier nicht mit so Tennisprofis, sag mal immer, die müssen schon spätestens mit 4 tagtäglich dran arbeiten. Offensichtlich hast du ja dann deutlich später diesen Weg eingeschlagen und ganz offensichtlich bist du damit eben doch erfolgreich und hast es hier in eine Position gebracht und etwas aufgebaut, wo ich das Gefühl habe, ja, du strahlst da eine ungeheure Freude aus und machst hier, glaube ich, was ganz Tolles, oder?
Ja, also vielen Dank. Ich propagiere tatsächlich das Thema lebenslanges Lernen. Das hätte ich als Schülerin so sicher nicht gesagt. Es ist so, dass ich unheimlich gerne mich bewege, mich weiterentwickle mit den Themen, die beschäftigen, die Gesellschaft beschäftigen. Darum geht es ja auch immer im Theater, Abbild von Wirklichkeit, als ob zu inszenieren. Im Grundsatz ist es aber tatsächlich so, dass diese Entwicklung, also ich kann nur jedem, unterstütze auch jeden darin, das nicht in irgendeinem Punkt des Lebens zu sagen, so was soll jetzt noch kommen. Es geht immer weiter und es gibt so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und seine Potenziale zu nutzen, seine Stärken zu stärken oder stärken zu lassen und damit etwas zu bewegen und sich damit zu bewegen und der Gesellschaft quasi das zu geben, was man hat, was man kann. Und das hat jeder von uns. Und das ist eigentlich so das Wunderbare, dass man sich weiter bewegt und es gehen Türen auf, man trifft Menschen, man vernetzt sich, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben. Und dadurch geht es immer weiter. Mhm. Und das ist schön.
Ja, und es ist ja wirklich das Verblüffende, also ich das ist so eine kleine Anekdote, die Eckhard von Hirschhausen mal irgendwo untergebracht hat, wo er sagte, so, er wäre im Zoo gewesen und hätte dann da so diese Pinguine rumstolpern gesehen und die ja sich kaum aufrecht halten können und sehr unbeholfen da rum. Und man sagte, Mensch, hier, was für eine Fehlkonstruktion. Ja, und dann sind die ins Wasser gesprungen und dann merkte er plötzlich, wie geschickt die sich bewegen können, wie sie schwimmen können und so. Und ja, ist ein sehr schönes Sinnbild dafür, dass es manchmal eben tatsächlich auch an der falschen Umgebung, an falschen Entscheidungen oder so liegt und dass ja selbst jemand, der dadurch vielleicht den Glauben an sich selbst verloren hat, den durchaus wiederbekommen kann, wenn er an der Stelle eingesetzt wird oder seinen Einsatz sucht, wo das Umfeld halt besser zu ihm oder ihr passt.
Ja, und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass hier das Team, also die ganzen DozentInnen, dass die sich eben genau mit diesem Bild auch bewegen, dass die alle so eine tolle Haltung haben, mit den Menschen so hier auch zu arbeiten. Und dass wir bewegen uns immer mit den Menschen und wir lernen voneinander die ganze Zeit. Und diese Heterogenität, die wir ja auch an Menschen haben, die hier einströmen, das sind ja wirklich alle Berufsgruppen. Mhm. Also wir haben wirklich alle Berufsgruppen hier an der Akademie, die sich miteinander mit dieser Kunstform, mit den Methoden des Theaters, handlungsorientierten Methoden bewegen und über sich ganz, ganz viel lernen. Und diese Heterogenität haben wir auch im Team. Wir haben Schauspieler natürlich im Team, wir haben Dramaturgen, wir haben Bühnenbildner, Kostümbildner, Autoren, die das kreative Schreiben umsetzen, Pädagogen. Also wir haben alles, was es braucht, um Theater zu machen, um sich ganzheitlich damit zu bewegen, zu bilden.
Ja. Vielleicht da jetzt dann nochmal den kleinen oder großen Schritt zurück. Also von dem Moment, wo sich jemand nach entsprechenden Erfahrungen in der Erziehung der eigenen Kinder in diese Richtung hin bewegt, was ja auch sicherlich nicht ganz wenige tun, bis an den Punkt, wo man dann selbst so eine Institution, darf man glaube ich sogar sagen, leitet, da passiert ja wahrscheinlich auch ein bisschen was. Also wie ging der Weg dann weiter? Also es war dann zunächst, also diese Ausbildung, wo hat die selbst stattgefunden?
Und, in Neuss und dann eben das Studium in Nimwegen, also Kulturpädagogik, und währenddessen schon ganz, ganz viel Projekte gemacht. Also angefangen habe ich eigentlich da, wo ich herkomme, und zwar im Buchhandel, also und zwar bei der Buchhandlung Reufel. Das ist ja ein sehr innovativer Inhaber und mein damaliger Chef auch, der sofort sagte, hier Theater nutzen, Theatermethoden nutzen, um mit dem Team zu trainieren, Kundenkontakt, Körpersprache und diese Dinge. Da hat er mir ganz viel Raum für gegeben, für solche Trainings umzusetzen. Und das wird ja mittlerweile auch in allen möglichen Unternehmen, Organisationen, Konzernen umgesetzt. Immer wieder Improvisation, Schauspieler gehen in Unternehmen. Und das Thema wird hier jetzt ganz groß über das Thema Agilität. Das ist ja noch was anderes. Mhm. Aber das war so der Moment, da habe ich ganz viel machen dürfen. Mhm. Und dann habe ich alle möglichen Projekte eben von Kindern, vom zweijährigen Theater von Anfang an bis zu den Senioren. Ich habe gemeinsam mit einem Musiker zwei Musicals auf die Bühne gebracht, also selbst geschrieben. Der Musiker hat die Stücke komponiert, der Michael Weber, der mittlerweile auch als Theatermann unterwegs ist. Und das sind alles diese Begegnungen und ganz, ganz viel Projekte gemacht. Mhm. Also wirklich mit allen möglichen Zielgruppen immer neu konzipiert. Also nie etwas aus der Schublade genommen, sondern immer geschaut, was braucht ihr, was wünscht ihr euch, was ist der Fokus, Methode, Kunst und wie arbeiten wir damit und dann mit den Menschen gearbeitet und darüber unheimlich viel Erfahrung gesammelt.
Und wie findet man diese Projekte? Weil ich kann ja nicht in einem Konzern anrufen und oder in einem mittelständischen Unternehmen und sagen, geben Sie mir doch mal Ihre Fachabteilung für Theaterpädagogik. Das ist ja an sich so, das ist ja ein Thema, was kaum da ist und wo häufig, wenn Projekte entstehen, liegen die ja oft in den Händen, so wie du es vorhin geschildert hast, von deinem Chef. Also da braucht man jemanden, der dafür offen ist, der vielleicht ein bisschen relativ dicht dran ist, aber der selbst die Fähigkeit nicht hat oder nicht in der Lage ist, es umzusetzen. Und der muss dich ja dann erstmal finden, damit er sagt, hier ist ja jemand, der das umsetzen kann. Wie ist dir das gelungen?
Also so fing es an ja im Buchhandel und dann bin ich, also das Unternehmen ist nochmal quasi ein anderer Strang. Bei dem anderen war es so, ich habe ein Projekt gemacht und nach dem Projekt kam das nächste oder parallel kam schon das nächste. Und irgendwie, ich wurde immer angesprochen. Also ich musste gar nicht irgendwie Akquise machen, dann kam man auf mich zu. Ich war auch ganz entspannt.
Ja.
Also ich habe gesagt, ja, mal gucken. Und was ist das für ein Projekt? Habe auch die gemacht, wo ich wirklich Lust drauf hatte oder auch die, wo ich dachte, ach, das ist mal was ganz was anderes, das fordert mich heraus. Und das Thema in Unternehmen und Konzernen, da bin ich auch der Meinung, man muss verstehen, wie so eine Organisation funktioniert. Also das Thema ist ja immer auch die professionelle Grenze. Zum Beispiel, wenn ich mit Gruppen arbeite und merke, hier ist jetzt therapeutisches Know-how gefragt, dann muss ich abgeben an einen Therapeuten. Und das ist immer, oder wenn ich ein ein Bühnenbild brauche, wo es um wirklich einen entsprechenden künstlerischen Ausdruck geht, hole ich mir doch einen Künstler, einen bildenden Künstler und sage, hör mal, könntest du mal schauen? Oder ich hole mir die Lichttechnik dazu und sag, wie machen wir das jetzt mit Licht in der, auf der Bühne? Ich nutze die ganzen Kompetenzen um mich herum, derer es viele gibt. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das Thema Unternehmen, da habe ich eben diesen Masterstudiengang gemacht, noch in Jena an der Friedrich-Schiller-Universität, Personalentwicklung, um eben das zu durchdringen, wie die Organisation funktioniert, wie ich persönlich mit Menschen arbeite, Führungskräfte weiterentwickle. Und da ist jetzt mein Thema oder auch ein Schwerpunktthema von mir das Thema Agilität. Mhm. Und das ist natürlich jetzt im Moment auch sehr gefragt oder nicht nur im Moment, das ist wird nicht mehr weggehen. Ja, das Agile wird nicht mehr weggehen.
Darf man das überhaupt auf Deutsch aussprechen? Muss man da nicht Agile sagen?
Das darf man auf Deutsch aussprechen. Durchaus, weil es ja eben nicht dieses, es meint ja nicht, oder Agilis, beweglich, ja aus dem, ne, beweglich sein, es ist ja viel mehr als das. Es ist ja das Gesamte, es kommt ja aus dem IT-Kontext. Mhm. Und da ging es eben darum, diese Beweglichkeit, deshalb Agilität, aber es sind eben Prinzipien, nach denen gearbeitet wird und da braucht es ganz, ganz viel auch zu, ja.
Ja, dieser versuchte Scherz ging halt auch nur in die Richtung, dass man sich ja an vielen Stellen heutzutage den noch etwas moderneren Anstrich gerne gibt, indem man halt in Anglizismen arbeitet und was an vielen Stellen auch legitim und in Ordnung ist, da wo es eben keinen gescheiten Begriff gibt. Aber manchmal ist es eben auch wirklich so ein Mäntelchen, was man sich umhängt, ja, der Jargon, in dem man spricht, mit dem man sich eben von den Nichtwissenden so etwas absetzen kann, so die das noch nicht kennen und die aber auch dann sich nicht trauen zu fragen, was denn damit eigentlich gemeint ist.
Das ist witzig, dass du das jetzt sagst, weil wir hatten hier an der Akademie wirklich, also ich wurde da etwas verladen von einem Jahrgang, wieder abgeschlossen hat, haben die ein Lied für mich komponiert und zwar das Wording. Mhm. Weil ich immer sage, das Wording, ihr müsst mit dem Wording und ne, ja. So. Und dann wurde ich hier sehr, sehr ein bisschen, ja, ne, muss immer Wording sagen. Und das ist tatsächlich so, dass bestimmte Begriffe, ohne sich abgrenzen zu wollen, aber die fließen so ein, weil es vieles einfacher macht, weil natürlich auch im Konzern Wording jetzt nicht so das besondere Wort ist. Klar. Und zum Beispiel arbeite ich ja auch mit dem Begriff Add-on. Mhm. Add-on-Workshop, Add-on-Veranstaltung, weil es irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schöner als eine zusätzliche Veranstaltung.
Ja. Na, aber das sind ja jetzt auch genau die Dinge, was ich vorher angesprochen habe. Es gibt halt manchmal Sachen, wo man sagen kann, klar, das ist einfach so, dass das lässt sich nicht besser ausdrücken. Gibt's ja umgekehrt auch hier und da, also das Schadenfreude ist halt im englischsprachigen Raum auch sehr beliebt und bekannt, einfach weil es kein entsprechendes Wort dort gibt und weil es das so schön auf den Punkt bringt. Und Wording ist tatsächlich auch so ein Begriff, der wenn, dann müsste man es ausführlich umschreiben und dann ist es natürlich gerade, wenn man häufig damit umzugehen hat, deutlich einfacher, sich einmal an den Begriff zu gewöhnen. Erinnert mich dran, ich hatte mal jemanden, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wo wir beide auch uns ganz gerne mal ein bisschen Spaß draus gemacht haben, über diese inszenierte Internationalität uns ein bisschen lustig zu machen. Und der hat regelmäßig, wenn wir in Besprechungen waren und er irgendwas skizzieren wollte, dann hat er einen Block genommen und hat gesagt, ich mach mal eben ein Marling.
Ja, sehr schön.
Gut, jetzt sind wir schon einen guten Schritt weitergekommen auf dem Weg zur Installation dieser Akademie, aber ganz da sind wir ja doch noch nicht. Also wie ist dann die Idee entstanden? Wo kam das her zu sagen, ich lasse mich jetzt hier auf eine Art nieder und also hast du da den Bedarf irgendwo erkannt? Hast du wahrgenommen, dass das wird gebraucht und dann dementsprechend weitergesucht? Oder wie war die Entstehungsgeschichte?
Es hat tatsächlich angefangen, alles in Frankfurt-Gelnhausen 2012. Hatten wir eine Tagung des Bundesverbandes Theaterpädagogik, in dem ich auch als Mitglied und auch ehrenamtlich tätig war. Also ich engagiere mich immer gerne und immer auch ehrenamtlich in verschiedenen Kontexten und natürlich auch in der Verbandsarbeit. Wir waren da, es ging darum, das große Wort war, wir suchen Motoren für die Länder. Bildung ist Ländersache. Und der Bundesverband ist auf Bundesebene unterwegs und natürlich gibt es Bundesländer, die Ausbildungsinstitute haben, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sind sehr viele in Baden-Württemberg, auch sehr viele in Berlin, um nur einiges zu nennen. Es gibt aber auch Bundesländer, die gar kein Ausbildungsinstitut haben, unter anderem, ich habe mich dann mit meinem Kollegen Peter Ruffer und der Kollegin Bobby Dietrich, die beide noch hier an der Akademie als Lehrende sind, gemeldet, ja, wir würden das machen als Motoren für das Bundesland und haben dann geschaut, was gibt es denn an Ausbildungsmöglichkeiten für den Bundesverband und festgestellt, es gibt da gar nichts. Es gibt kein Ausbildungsinstitut und dann hat eine Kollegin, die Monika Oertel-Papst damals noch dabei gesagt, ja, dann lass uns doch sowas mal gründen, auf den Weg bringen und so kam das dann. So sind wir dann losgegangen und 2014 haben wir hier die Räume relativ schnell gefunden, waren ganz begeistert, haben das entsprechend kommuniziert, beworben und sind dann im Februar 2015 mit dem ersten Weiterbildungsgang gestartet, der auch da schon ganz ausgebucht war zu dem Zeitpunkt.
Und wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Also wer sind die Menschen, die hierher zur Ausbildung kommen und wie gestaltet sich diese Ausbildung konkret?
Also wir sind gestartet mit der Grundlagenbildung. Die Aufbauweiterbildung, die kam dann erst später. Und die Grundlagenbildung geht über 23 Monate. Das ist ungefähr ein Wochenende im Monat berufsbegleitend und einmal im Jahr eine Intensivwoche. Und wir sind bildungsfreigestellt als Bildungsinstitut, als anerkanntes und zertifiziertes und damit können sich die Menschen eben auch freistellen lassen, können Bildungsurlaub nehmen, um Dinge hier umzusetzen.
Also jetzt bezogen auf Pädagogen oder ganz allgemein?
Alle.
Also außer alle Selbstständige wie ich?
Ja, das mit den Selbstständigen ist so eine Sache, genau. Aber alle anderen.
Aha, also das heißt, wenn ich irgendwo in einem Unternehmen tätig bin, muss das eine gewisse Größe haben? Oder ich kenne mich gar nicht aus mit diesem Anrecht auf Bildungsurlaub und so. Also
das muss keine...
Ganz allgemein.
Ja, genau. Okay. Also Bildungsurlaub kann man dann beantragen. Das spricht man mit seinem Vorgesetzten und dann kann man sich entsprechend freistellen lassen.
Und dementsprechend bunt ist die Klientel dann auch?
Genau. Ja, also wir haben ungefähr 40% Lehrkräfte aus allen Schulformen, also von der Grundschule über Gymnasium, Realschule plus Förderschule, also alle Schulformen, Berufsschule. Und da, wo auch darstellendes Spiel jetzt noch nicht als Fach ist, ich betone noch, das ist der Wunsch, das hat das Gedanken. Und dann haben wir Berufe wie, ich versuche jetzt mal ein bisschen, Hotelkauffrau, Fotografin, Bibliothekar, Jurist, Psychologe, Erzieher, Sozialpädagogen, Mediengestalter, Historiker, versucht die jetzt alles mal ein bisschen
Hier und da auch vollkommene Exoten, so mit denen man gar nicht rechnen würde. Und die sind vielleicht gar nicht die schlechtesten.
Controller, Betriebswirte, also wo man erstmal denkt, okay, wie kriegt man die Pädagogik da jetzt auch direkt abgebildet. Aber das ist diese Heterogenität ist großartig, weil das bestätigen uns auch die Menschen hier. Man kann natürlich voneinander so unheimlich viel lernen, weil die Projekte, die man macht mit Theater, auch eben diese Vielfalt an Möglichkeiten zeigt, die man hat, mit dieser Methode, mit dieser Kunstform zu arbeiten. Weil die Grundlagenbildung, die Projekte, die machen also ein Projekt und setzen das um, also inszenieren Theater in irgendeiner Form mit einer Gruppe, die sie sich aussuchen dürfen. bis auf die Lehrkräfte, die setzen ihre Projekte an Schule um, aber alle anderen können sich das frei aussuchen. Und da sieht man eben, wie viele Möglichkeiten das bietet.
Also das passiert nicht hier, sondern jeweils an dem Ort, wo diese Menschen aktiv sind.
Genau.
Und das, also hier gibt's nur das Rüstzeug. Also das heißt, ihr inszeniert selbst hier gar nicht oder also nur im Rahmen von Übungen oder weil ich habe zumindest noch nicht wahrgenommen, dass es hier irgendwelche öffentlichen Präsentationen gegeben hätte.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir in den Grundlagen schon, also die setzen das schon außerhalb der Akademie um. Mhm. Die studieren das schon. Das können die im privaten Kontext machen, mit ihren eigenen Gruppen oder können sich eine Gruppe zusammenstellen, kreieren. Es geht ja auch darum, eben mit Amateuren zu arbeiten. Ja. Oder im beruflichen Kontext. Und hier wird aber auch inszeniert, in der Grundlagenbildung gibt es immer eine Abschlusspräsentation. Und zwar arbeiten wir in den zwei Intensivwochen, also in der zweiten Intensivwoche vornehmlich an der Dramaturgie eines Textes und inszenieren das dann auch entsprechend. Und es kommt zur Präsentation, die aber, und das ist richtig, nicht öffentlich gezeigt wird, sondern wirklich für ausgewähltes Publikum und das sind Familien und Freunde.
Okay.
Ja. Und auch Menschen, die ja in der Akademie sind. Also es ist wirklich ein sehr, sehr deutlich definiertes Publikum, ist noch ein geschützter Raum,
ja,
so wie auch die gesamte Arbeit hier in der Akademie sehr geschützt ist. Also der Bühnenraum ist ja geschützt, ermöglicht dadurch Handlungsoptionen zu erfahren. Und im Aufbau ist es dann anders. Die sind dann auf einer richtigen Bühne, also hier ist es auch eine richtige Bühne, aber auf einer großen Bühne. Wir haben eine Kooperation mit der Kulturfabrik in Koblenz. Wir haben auch eine Kooperation mit dem Theater in Koblenz. Da nutzen wir auch schon mal die Probebühne für einzelne Inhalte. Die Kulturfabrik selbst ist dann der Ort, wo die Aufbaustudierenden ihre eigene Produktion auf die Bühne bringen. Mit Techniker, die bekommen also einen Techniker an die Hand, damit sie mit Lichttechnik, Tontechnik arbeiten können. Sie schreiben entweder das Stück selbst oder nehmen eine Textvorlage. Ganz das entscheidet die Gruppe, entscheidet immer wieder diese Kohorte. Und Kartenvorverkauf, Pressearbeit ist alles Aufgabe dann des Aufbaujahrgangs, die dann entsprechend am Ende mit einer Produktion da stehen. Und das lässt mich dann auf das Thema kommen, warum das noch nicht zu sehen war, weil natürlich Corona kam. Im letzten Aufbaujahrgang kam Corona und das war sehr, sehr, sehr bitter. Wir waren also auf dem Weg und man hatte schon die Szenen inszeniert. Jeder schreibt ein eigenes Regiekonzept. Jeder inszeniert selbst und spielt auch selbst. Und dann kam Corona. Und dann war klar, wir können nicht, natürlich nicht aufhören. Was macht man jetzt mit dem Erarbeiteten? Und dann haben wir das Ganze als aufnehmen lassen. Also wir haben dann unten gearbeitet mit sehr, sehr kleinen Gruppen, was möglich war in der Zeit. Und haben das Ganze dann zu einem Film zusammengefasst, um eben diese wunderbare Leistung der Menschen, die hier sind, nicht verloren gehen zu lassen.
Ja.
Und so kam die Idee, dass wir auch Film an der Akademie jetzt neu haben als Weiterbildung.
Cool.
Das war so, also aus der Not quasi heraus gemerkt, oh, da müssen wir jetzt auch wieder das Thema Professionalität uns nochmal ganz anders aufstellen. Und die Menschen brauchen es auch.
Ja, ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Bereich, wo, ähnlich wie vorhin geschildert, also wo eigentlich der Bedarf sehr groß ist, wo die Notwendigkeit, sich Wissen anzueignen, auch entsprechend groß ist und ja, wo es wahrscheinlich auch relativ schwierig ist, so wo finden sich die Stellen, wo das tatsächlich anzusiedeln ist und wo passt es hin, denn ja, anders als Theater, was man im Grunde ja mit allereinfachsten Mitteln tun kann. Der Film ist auch nicht mehr ganz so kompliziert, wie es noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten war. Nichtsdestotrotz, dass das Handwerk an sich ist etwas komplexer oder auf eine andere Art und Weise komplex. Also so ist also Theater kann ich auch ohne jegliches technisches Hintergrundwissen. Also wenn ein oder zwei Menschen darstellen können, können die sich hier unten am Rheinufer hinstellen. Sie brauchen darüber hinaus nichts. Und das ist
fast. Theater ist unfassbar komplex mit seinen Zeichen und mit dem, was man braucht als Werkzeug, um es so umzusetzen, dass es funktioniert. Hm. Es gibt ja im Theater kein richtig und kein falsch, aber es geht um ein Funktionieren. Hm. Und das wird jeder, der schon mal Theater geschaut hat, wird sagen, ich konnte damit etwas anfangen, ich konnte mich identifizieren. Das ist immer die Frage der Regie, was will die Regie? Hm. Eher Identifikation oder eher Katharsis? Will die Regie eher, dass die Zuschauer im Sinne Brechts aktiv ins Nachdenken kommen, dass der Vorhang quasi zu ist, aber alle Fragen noch offen sind. Worum geht's? Aber es ist, wenn man es wirklich gut machen will, braucht es unheimlich viel. Und es braucht, und das ist ja die Minimaldefinition von Theater, einen, der spielt eine Rolle und einen, der zuguckt. Hm. Ansonsten haben wir ja kein Theater. Und was Technik betrifft, gebe ich dir absolut recht. Also ganz wenig, so wenig wie möglich. Natürlich, wenn ich eine tolle Technik habe, dann, wenn ich sagen kann, hier mit einer Lichttechnik zu arbeiten, dann kann ich mir ganz viel Bühnenbild sparen. Sollte man ganz puristisch machen, so viel, wie es unbedingt braucht, um das zu vermitteln, was es zu vermitteln gilt. Im Film ist es jedoch so, dass die wir schon darauf setzen, bei dieser filmpädagogischen Weiterbildung, dass auch mit dem Handy gefilmt werden kann. Also es geht nicht darum, dass die Menschen sich erstmal eine ganz teure Technik anschaffen müssen. Die Technik haben wir. Mhm. Wir haben eine tolle Kooperation mit den Bürgermedien und mit dem OK Koblenz, mit denen wir auch gemeinsam in dieser Weiterbildung sind. Also auch ein Teil, eben der Günther Bertram, der ist auch im Leitungsteam der Filmpädagogik, ein unheimlich versierter Medienpädagoge, ein ganz toller Mensch. Und uns geht es wirklich darum, dass es eben auch wieder hier niederschwellig ist, dass das bitte keine Hürde sein soll, wenn man sich kein Equipment anschaffen kann. Es geht darum, dieses Wissen, wie mache ich gute Filme oder wie kann ich Film nutzen, um das Ganze entsprechend, in welcher Form auch immer, Dinge herzustellen, zu zeigen, zu erzählen.
Ja, also ich wollte das jetzt auch nicht kleinreden, aber selbst eben auch da ist ja der Gedanke, also jetzt zu sagen, man kann das auch mit dem Handy, ja, aber so ein Handy ist ja im Grunde auch ein hochkomplexes Gerät, was jetzt natürlich inzwischen rundherum verfügbar, jeder hat eins in der Tasche, aber eben wie gesagt, Theater spielen konnte ich auch schon vor 5000 Jahren. Da gab es einen, der irgendwie was vorgemacht hat und andere, die zugibt. Wahrscheinlich kann man dann noch viel weiter zurückgehen. Und verglichen damit ist der Film, selbst wenn da eben die technischen Möglichkeiten heute viel, viel verfügbarer sind, natürlich was weitaus moderneres. Und auch auch beim Handy muss ich eben erstmal wissen, wo ist denn die entsprechende App, mit der ich das aufnehme und wie mache ich das und wo wird's heller, wo wird's dunkler? Also so, es ist einfach, das meine ich eben jetzt mit diesem Lernen, das ist ja andererseits das Faszinierende, viel zu lernen gibt's ja in jedem Bereich, aber es gibt halt Bereiche, wo das nicht ganz so zwingend, wo die Notwendigkeit nicht ganz so zwingend ist und die ist halt hier gegeben und das letztlich nur euch mit auf den Weg gegeben. So, da gibt's viel zu tun und da gibt's, glaube ich, wirklich einen großen Bedarf, weil man sieht's ja halt auch gelegentlich, wenn so Sachen dann mit großer Unbeholfenheit nach außen getragen werden, damit tut man sich ja keinen Gefallen.
Absolut, genau. Also es geht darum, das wirklich gut zu nutzen, auch für das Thema Öffentlichkeitsarbeit, ist auch ein Fachbereich im Film. Also es geht auch darum, das Ganze also zu rezipieren zu können, produzieren zu können und auch die Öffentlichkeitsarbeit machen zu können. Und im Theater ist es natürlich so, wir arbeiten da ja nicht mit einem Handy, sondern manchmal auch als Requisit, sondern mit dem Menschen. Der Mensch ist ja komplex. Sehr komplex. Und den Menschen zu verstehen in der Kommunikation, in der Körpersprache, verbal, nonverbal, von Interaktion, was wird da vermittelt, das Ganze dann auch noch so zu inszenieren, dass es sich überträgt. Es ist tatsächlich dieses Theater machen bedarf eines so profunden und tiefen Wissens. Also eine Schauspielerin hier aus dem Team hat mal gesagt, wir als Schauspieler, die hat am Actorstudio studiert in New York, damals bei Paul Newman. Mhm. Ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt. Die hat gesagt, Schauspieler spielen. Die müssen spielen können. Theaterpädagogen müssen beides. Die müssen also beides. Die müssen spielen können. Die müssen Regie führen können. Die müssen also ein Konzept machen. Die müssen das Ganze, also alles, was um dieses Theater drumherum ist, verstehen. Mhm. Zumindest auch verstehen, wen spreche ich an, um das, um diese Idee, um diese Vision hier umsetzen zu können auf der Bühne. Mhm. Und das macht es dann noch etwas komplexer. Ja.
So, ja. Die Zeit rast, was sehr schön ist. Wir hatten bisher relativ wenig Berührungspunkte tatsächlich hier nach Neuwied, was ja eigentlich die Klammer um diesen Podcast ist. Ein paar hatten wir schon, ein paar ganz aufschlussreiche auch. Da dann nochmal die Frage, also dass es aus deiner Perspektive relativ naheliegend war, den Standort dieser Akademie auch hierhin zu legen, ist plausibel und nachvollziehbar. War das denn auch so ohne weiteres möglich? Also wie intensiv ist die Institutionalisierung? Also brauchst du Unterstützung aus Mainz und hätte Mainz da auch sagen können, nee, da oben im Norden, das ist uns zu weit weg. So,
du meinst jetzt von Ministerienseite?
Ja.
Also die Akademie hier zu verorten, es ging ja dann erstmal darum, dass wir diese Anerkennung durch den Bundesverband erhalten. Und das war sehr schnell. Mhm. Das ging sehr schnell, weil das Curriculum hat überzeugt. Und da, wo wir uns dann quasi verorten als Institut, das können wir frei wählen. Mhm. Es gibt also keinen Gebietsschutz oder ähnliches. Das ist das eine. Jetzt von Verbandsseite aus, was die theaterpädagogische Ausbildung angeht. Mhm. Und dann sind wir quasi parallel nach Mainz gegangen, haben mit dem Bildungsministerium gesprochen, mit dem wir quasi eine Partnerschaft haben. Und haben uns vorgestellt, gesagt, das machen wir, das sind wir. Und haben dann eben entsprechend auch das Go bekommen. Das Go habe ich tatsächlich, den Begriff habe ich aus Holland. Da gibt es nämlich immer ein Go und No-Go an der Hochschule. Das Go bekommen entsprechend die Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz für das Fach Darstellendes Spiel zu qualifizieren. Mhm. Und ja, so ist das gewesen. Wo wir uns jetzt tatsächlich niederlassen mit Aesthetos, ist uns überlassen.
Ja.
Also wir könnten uns in ganz Deutschland quasi niederlassen, wären dann halt nur in einem anderen Bundesland. Und da immer auch wieder mit dem Blick, jedes Bundesland hat seine eigenen Gesetze, gerade was das Thema Bildung angeht.
Ja.
Und wir bewegen uns hier in Rheinland-Pfalz. Und da sind wir eben.
Ja, ja. Da lässt es sich ja auch ganz gut bewegen.
Ja, in jedem Fall. Also was wären wir ohne den Rhein? So.
Ja, das führt dann vielleicht zu der Frage, um die ja ohnehin niemand herumkommt, der zu Gast bei Jedern Ferscht ist. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in Neuwied und Umgebung?
Also der Rhein ist immer mein persönlicher Lieblingsort. Also in Neuwied und natürlich auch ins schöne Mittelrheintal. Also der Rhein ist wunderbar. Ich brauche immer einen Fluss, wenn ich irgendwo bin. Es muss immer irgendwo ein Fluss in der Nähe sein. Und ich finde das gerade sehr, sehr gut gelungen. Jetzt unten auch am Deich dieser Umbau, auch der Biergarten, die finde ich auch großartig.
Die offizielle Bezeichnung ist Rheinuferpromenade.
Die also Rheinuferpromenade,
ja, also
ich
wenn man
auch großartig.
In Gesprächen mit dem Oberbürgermeister, wenn man da sagt, dass das Rheinufer dann oder das Deichvorgelände, dann kommt die Korrektur.
Und auch hier tatsächlich, das wo die Akademie ist, das gesamte Herrenhuter Viertel. Also das finde ich auch, ist auch wunderschön. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja, und ich fühle mich natürlich auch in dem Stadtteil, in dem ich lebe, wohl. Also bin ja von Feldkirchen nach Irlich gewechselt.
Oh, so weit doch.
Ja, und das wäre ja, naja, also als Feldkirche nach Irlich. Und aber der Absprung ist gut gelungen und wir fühlen uns sehr wohl. Und ja.
Dann vielleicht noch. Auch das möglicherweise etwas indiskret, aber ich habe richtig verstanden, dass du schon auch mehr als einmal auf irgendwelchen Bühnen selbst gestanden bist und auch dargestellt hast, oder?
Ich habe als Jugendliche gespielt. Das war das, also ja, wir haben da so ein bisschen gespielt, Theater gespielt. Dann habe ich als Mutter den Räuber-Hotzenplotz mit anderen Müttern gemeinsam quasi auf der Basis des Buchs umgeschrieben, mhm, von Preußler und aufgeführt. Und ich habe mit Heinrich Behns, der hat damals die Schrankkomödie inszeniert, das Nachbarschaftstheater in der Volkshochschule, auf der Bühne Schlosstheaters gestanden und gespielt. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt irgendwas vergesse und nachher aus dem Gespräch gehe und sage, das habe ich tatsächlich jetzt vergessen. Ich glaube aber tatsächlich, und dann natürlich im Rahmen meiner Ausbildung, spielen gelernt, durch eben eine sehr, sehr versierte Schauspiellehrerin, die Yvonne Racine, und dadurch, man muss Schauspielen lernen, auch hier, um zu erkennen, ob es auf der Bühne funktioniert. Mhm. Also ich spüre die Emotion, wenn sie da ist, und wenn sie nicht da ist und ich es nicht spüre, dann ist es nicht gut gespielt. Also das muss man natürlich können, um Theater zu machen. Man muss spüren, ob es funktioniert und was der Spieler noch braucht, um es gut umzusetzen.
Wo ich mit der Frage eigentlich hin wollte, also jetzt hast du zumindest genügend Auswahl angebracht, dass ich auf eine Antwort hoffen darf. Gab es auch da irgendein Highlight, so ein Erlebnis, möglicherweise auch gar nicht im eigenen Spiel, vielleicht auch sonst, aber so im Umfeld von Theater, am liebsten wäre mir aber schon, wenn es irgendwas wäre, so aus dem eigenen Spiel raus, wo du sagtest, da hat sich für mich unheimlich viel bewegt, da gab es eine Veränderung in meinem Leben, oder das ist ein Moment, der mir ewig haften bleiben wird.
Also ich habe schon tolle Dinge gesehen. Das wäre jetzt schwierig, da eins herauszusuchen.
Ja, auch hier, nicht an der Akademie. Sehen, sondern
du selbst gemacht hast. Was ich gemacht habe, ist tatsächlich, also wo ich mich ganz deutlich daran erinnere, ist eben im Rahmen meiner Ausbildung, wie die Lehrerin mich, ich nenne es immer so, geknackt hat. Mhm. Also wir haben Bernarda Albers Haus, Garcia Lorca inszeniert. Ist ja ein reines Frauenstück. Und sie hat mit uns mit verschiedenen Methoden, Strasberg und auch Stanislavski, gearbeitet. Und sie hat sich dann irgendwie meiner Person dann plötzlich angenommen, was sie macht. Sie sieht also jeden Einzelnen sehr, sehr deutlich und sehr genau. Und sie hat mich quasi nur mit ihrer Stimme durch den Raum dirigiert. Und ich war wie fremdgesteuert. Und sie hat immer wieder gesagt, jetzt mach das und jetzt komm rein. Und jetzt, also sie hat mich wirklich in dem Moment, ich war überhaupt nicht mehr... Ich habe das gemacht, was sie mir gesagt hat, und in dem Moment habe ich gespürt, ich bin durchlässig. Und das ist etwas, wo man wirklich komplett weggeht von einem Gedanken oder einer kognitiven Herangehensweise, sondern wirklich nur noch spürt. Und das war der Moment, in dem ich gelernt habe, nicht nur zu spielen, sondern es wirklich zu spüren. Und dann ist es wahrhaftig. Und das ist das, was Theater braucht. Und das war mein Punkt, den ich auch nie, ich habe es nie wieder verloren. Das ist dann in dem Moment, das war wie ein magischer Moment, den sie mir da geschaffen hat.
Ja, ich glaube, besser können wir zumindest diesen Themenkreis nicht abschließen. Vielleicht noch mal ganz kurz, ich vermute mal aus dem, was ich bisher gehört habe, dass es hier keine Notwendigkeit gibt, allzu sehr die Trommel zu rühren. Also ich glaube, Menschen, die eure Dienstleistung in Anspruch nehmen, jetzt guckst du so, als wäre es doch nicht ganz so. Also an wen richtet ihr euch denn? Und wenn jetzt jemand das hört und sagt, das ist aber interessant, was die da machen, was muss ich denn mitbringen, was muss ich können oder auch wollen, um hier an dieser Ausbildung teilzunehmen? Wo wende ich mich hin? Was kostet mich der Spaß? So ein Elevator Pitch, um mal wieder Englisch zu sagen.
Also
ein
Elevator Pitch.
Du hast jetzt
2 Minuten. Genau. tatsächlich ist es so, dass, deshalb habe ich gerade so geschaut, um das der Zuhörerschaft zu erklären, dass die Akademie noch gar nicht so, also manchmal hat man das Gefühl, sie ist noch gar nicht so bekannt. Und wenn man dann aber hier ist, Und es einfach mal auch einen kostenfreien Schnupperworkshop besuchen, mhm, und denk mal, oh, das ist ja doch was Tolles und was Theater so alles kann und macht. Also Grundlagenbildung braucht man tatsächlich keine Voraussetzungen. Mhm. Da kommt man hin, wenn man sich aktiv in diesen Prozess hineingeben möchte, wenn man sagt, ich habe die Neugierde, mich damit zu bewegen und würde das gerne tun, würde gerne schauspielen, ohne aber immer wieder in Rollen sein zu müssen, sondern auch mit sich selbst viel zu arbeiten, Kommunikation zu lernen, also die Neugierde, sich da auf den Weg zu machen. Im Aufbau ist es nochmal etwas anderes. Im Aufbau braucht man Voraussetzungen. Entweder man hat die Grundlagenbildung und pädagogische Vorkenntnisse oder man hat ein Portfolio, was Ähnliches abbildet, was vergleichbar ist. Oder man ist zum Beispiel Schauspieler, Schauspielerin. Die haben wir hier auch, die quer einsteigen und den Aufbau machen, weil für Schauspieler ist es häufig, auch Schauspielerinnen natürlich, häufig wichtig, neben dem Schauspiel auch noch ein zweites Standbein zu haben. Und mit Theaterpädagogik kannst du viel Projektarbeit auch machen und viel in der pädagogischen Arbeit, in der kulturellen Bildung tätig sein, was heute auch sehr, sehr viel gebraucht wird. Und das ist so, die können dann quer einsteigen und das Ganze, was kostet das Ganze? 190 Euro im Monat für die Grundlagenbildung und 195 für die Aufbauweiterbildung. Und das Ganze ist natürlich von der Steuer absetzbar. Also mindestens ein Drittel kommt zurück. Mhm. Und das Tolle ist auch, die Weiterbildung wird durch das Land Rheinland-Pfalz auch gefördert, durch den sogenannten Qualicheck. Wir sind ja zertifiziert als Institut. Und so kann man diese Förderung in Anspruch nehmen. Das sind 1.500 Euro. Mhm. Die werden dann vom Land bezuschusst.
Okay. Und alles Weitere, also die Details, dann am einfachsten über die Internetseite. Und da große Gratulation. Ich weiß ja nicht, wie viel Energie da drin gesteckt hat, aber auch das ist ja eine große Aufgabenstellung, wenn man irgendetwas an den Start bringt, dafür dann einen Namen zu finden. Und eine Sache dabei ist halt auch die, wie gut ist man denn auffindbar mit diesem Namen? Und ja, wenn man sich euren denn merken kann, Aistetos, dann braucht's auch nicht mehr viel, weil die Internetsuche führt einen sofort zu euch. Und von daher vielleicht nochmal buchstabiert, Aistetos, richtig?
Perfekt.
Und mit der Aussprache einfach
Aistetos.
Also Aistetos. Ja, das führt mich dann wieder zurück an die Theater AG des Rhein-Wied-Gymnasiums, wo wir nämlich drüber gestritten haben. Das war gar keine Rolle, weil der war in dem Stück schon tot. Aber ob denn der Verblichene jetzt Tegeus oder Tegeus ausgesprochen werden sollte. Und das war, glaube ich, auch noch deswegen kompliziert, weil es eigentlich, oh Gott, also vielleicht rede ich jetzt dummes Zeug. Wer es wissen will, muss sich informieren über Ein Phönix zu viel von Christopher Fry. Aber ich glaube, das spielte eigentlich im Römischen, aber Tegeus ist ein griechischer Name und die Griechen hätten Tegeus gesagt und die Römer, die Lateiner Tegeus. Aber möglicherweise habe ich gerade mich vor allen Bildungsbürgern wahnsinnig blamiert. Aber auch das ist ja das Schöne bei allem Darstellen, man gewöhnt sich auch, damit umgehen zu können, sich hin und wieder zu blamieren. Manchmal gehört es ja sogar zur Rolle dazu und da stellt man dann fest, so schlimm ist auch das gar nicht. Und es macht sogar manchmal sympathisch.
Absolut. Und es ist so, so wichtig. Also sonst hat man doch keinen Mut, Dinge anzugehen. Also dieses Thema, ich nenne es jetzt mal auch Fehlerkultur. Ja, also es ist auch eben eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft zu sagen, ja, ich mache jetzt etwas, was kann worst case passieren, was kann im schlimmsten Fall passieren, aber sonst gehe ich doch gar nicht los. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich kann irgendwas falsch machen, bewege ich mich nicht. Also deshalb auch Mut, Dinge auch mal falsch zu machen. Damit entwickeln wir uns immer weiter.
Ja. Sabine, ich glaube, ich habe mit dieser Episode hier den Zeitrekord gerissen oder das haben wir gemeinsam geschafft. Trotzdem noch die Gelegenheit, gibt es irgendwas, was du hier unbedingt noch an den Mann, an die Frau bringen möchtest, was nicht angesprochen wurde, oder darf ich mich in die Verabschiedung reinbegeben?
Ich habe mich total gefreut über dieses Gespräch. Ich fand es wunderbar und wertschätzend und klug und danke dir dafür, Rainer, dass du heute bei mir warst, ja, in der Akademie.
Das freut mich auch und ich hoffe einfach, also ich habe es ja schon das eine oder andere Mal angedeutet, aber hier gibt's, finde ich, sicherlich noch eine Menge, was darüber hinaus zu erzählen wäre. Und wenn ich es wirklich schaffe, diesen Podcast lange genug weiterzuführen, dass irgendwann dann auch Menschen wiederkommen, kann ich mir gut vorstellen, dass du dann einer dieser Menschen sein wirst, der irgendwann in der zweiten Runde dran ist. Aber jetzt steuere ich erstmal intensiv auf Episode 50 zu. Ich habe vergessen mitzuzählen. Ich weiß gar nicht genau, wieviel das heute war. Auf jeden Fall war es schön hier. Die akustischen Voraussetzungen hier in eurem Raum sind auch bestens. Auch wenn, das wird der ein oder andere gehört haben, ich vermute, hier draußen ist eine Toilette um die Ecke. Also wenn hin und wieder da eine Tür klappert, das war das. Aber ich denke, das dürfte bei diesem interessanten Gespräch nicht so störend sein. Schön war es hier und tolles Gebäude, toller Ort, tolle Arbeit. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und der Dank ganz am Ende natürlich noch an Peter Dümmler, der hoffentlich in den letzten Wochen nicht verlernt hat, wie man so eine Audioaufnahme dann noch den letzten Schliff verpasst. Auch da wieder die Empfehlung an jeden, der irgendetwas mit Musik, mit Tonaufnahmen, mit Tonveredelung zu tun hat. Merlin Sound in Neuwied-Hellesdorf ist die Adresse dafür und Peter Dümmler, der Mann, der es kann. Das war's hier von der Aesthetos, diesmal hoffentlich dann ganz richtig, Akademie hier in Neuwied in der Friedrichstraße. Vielen Dank, Sabine, für dieses schöne Gespräch und tschö, Sölte Klassens Rainer.
Auf dem Dünste oder dem Fetzen, bei uns ist jeder Herz.